Zwei Freunde haben diese Woche zu mir gesagt, Gott ist tot und wir glauben nicht, dass Gott lebt. Ich war etwas verdutzt und der eine, der stand zu dem und sagte, so ist es. Und der andere schrieb mir dann einen Tag später eine WhatsApp und sagte, du, ich glaube, du hast doch recht. Gott ist nicht tot. Für mich ist es der Beweis, dass Gott lebt, wenn er Gebete erhört, dass Heini wieder unter uns sein darf, nach 9 Monaten. Wo man medizinisch gesehen hätte oder gedacht hätte, keine Chance, aber man hat geglaubt, man hat gebetet, und jetzt darf er wieder unter uns sein. Und das ist für mich ein Beweis, Gott ist nicht tot. Er lebt, er ist auferstanden. Und er wirkt und ist heute gegenwärtig unter uns und ist am Wirken, auch wenn wir manchmal Dinge nicht verstehen oder sehen oder nicht begreifen können. Und so war es auch für den Apostel Paulus, dass er manche Dinge nicht so ganz begreifen konnte. Und doch hat er sich dem Reich Gottes gewidmet. Und wir wollen fortsetzen, 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 11 bis 20, uns heute etwas näher anschauen. Und im Grunde genommen, in Vers 11 sagt er nichts anderes als: Keine liebenden Eltern würden die Sicherheit ihrer Kinder vernachlässigen oder zulassen, dass sie sich in Situationen begeben oder verhängnisvoll sein könnten. Es ist doch selbstverständlich, dass Eltern sich vor den Kindern stellen und sie beschützen wollen, weil sie sie lieben, weil sie sie gerne haben. Und der Apostel Paulus führt die Parallele dahin und sagt, genauso müssen auch wir, die wir länger im Glauben sind, uns sozusagen vor frisch bekehrten Menschen stellen und sie beschützen vor den Angriffen, vor den Versuchungen. Ja, wir müssen und dürfen für sie beten, dass sie im Glauben wachsen können und dass sie im Glauben stark werden, so dass sie selber auf die Füße stehen und den Glauben bezeugen können. So dass sie eine gute Grundlage im Glauben haben, das Fundament des Glaubens sicher ist. Ihr wisst, dass ich vor einigen Wochen in Brasilien war und dort mit knapp 50 Ländern oder Vertreter aus knapp 50 Ländern eine Konferenz hatten. Und wir haben uns ausgetauscht und auch Berichte gehört, wie Gott am Werk ist in vielen Ländern dieser Welt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt's, dass wir das Wirken Gottes in Europa so wenig sehen? Und ich fragte den Safari, ein Freund und Bruder aus Malawi, der 2007 in einem Flüchtlingscamp zum Glauben kam. Ich sage, woran liegt das, dass bei euch die Kirchen wachsen, dass Menschen, Hunderte, Tausende zum Glauben kommen? Da sagt er zu mir, Andreas, ich bin einige Male in Europa gewesen. Was uns unterscheidet, ist, dass wir mehr Zeit auf die Knie verbringen. Und was uns unterscheidet, ist, wir tun das, was Paulus uns gesagt hat. Und ich fragte ihn, was ist es denn? Und im Grunde genommen verwies er mir auf diesen Text, nicht wissend, dass ich heute darüber predigen würde. Und er sagte, wir sind darum bemüht, dass die Leute, die zum Glauben kommen, im Glauben stabil werden, dass sie unterwiesen werden, dass sie im Gebet getragen werden, dass sie zu Jüngern gemacht werden, dass das Fundament gelegt wird. Und er sagt, innerhalb von 6 Wochen kann jeder, der zum Glauben kommt, bei uns einem anderen das Evangelium erklären. Und innerhalb von einem Jahr hat er eine Grundlage, weil wir uns jede Woche treffen, die Bibel zu lesen, uns auszutauschen und die Bibel zu studieren. Und ich erinnerte mich, vor 2 Jahren in etwa habe ich in Idea Spectrum eine christliche Zeitschrift in Deutschland gelesen, dass 95% der Christen in Deutschland haben keinen anderen zum Glauben geführt. Und ich frage mich, woran liegt es? Dort in Malawi, in dem Flüchtlingscamp. Aus dem Flüchtlingscamp ist eine Bewegung, eine Erweckung stattgefunden, wo mittlerweile heute über 28.000 Christen den Glauben bezeugen. In Hunderten von Gemeinden. Warum? Weil er sagt, es ist unsere Pflicht, die frisch Bekehrten im Glauben zu begleiten, zu ihnen zu stehen, sie auszurüsten, dass jeder Einzelne den Glauben aus dem Nichts erklären und weitergeben kann. Ich könnte euch ein anderes Beispiel nennen aus Laos. Paulus sagt und ermutigt die Thessalonicher, so wie Eltern sich um ihre Kinder kümmern und alles geben würden, damit sie beschützt, damit sie sicher aufwachsen, so ist es doch unsere Pflicht als Gläubige, die, die im Glauben am Anfang sind, zu betreuen, sie im Glauben zu begleiten. Ich möchte mit euch den Text lesen aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 11 bis 20. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir haben jeden einzelnen von euch ermutigt und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in seinem Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen, was sie ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Liebe Freunde, ihr seid von euren eigenen Landsleuten verfolgt worden. So seid ihr den Fußstapfen der Gemeinde Gottes in Judäa gefolgt, die wegen ihres Glaubens an Christus Jesus ebenfalls unter ihrem eigenen Volk, den Juden, zu leiden hatten. Denn sie haben Jesus, den Herrn, getötet und auch die Propheten. Jetzt haben sie uns verfolgt und vertrieben. Sie leben nicht, wie Gott es will, und verhalten sich allen Menschen gegenüber feindselig. So versuchen sie zu verhindern, dass wir die Botschaft zu den anderen Völkern bringen, aus Angst, dass einige von ihnen gerettet werden. Auf dieser Weise wird ihre Schuld immer größer, doch nun hat der Zorn Gottes sie endgültig eingeholt. Liebe Freunde, wir waren für eine Weile von euch getrennt, doch nur räumlich, denn mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Aber weil wir uns so danach sehnten, euch wiederzusehen, bemühten wir uns sehr, zu euch zu kommen. Wir wären so gerne gekommen, und ich, Paulus, habe es auch immer wieder versucht. Aber der Satan hat es nicht zugelassen. Denn seid ihr nicht unsere Hoffnung und Freude, unser Stolz, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Der Apostel Paulus versucht durch sein Vorbild, durch seine Worte, die Thessalonicher, die Christen in Thessalonike zu ermutigen. Das Wort Gottes, ja, hat Frucht getragen. Und das macht ihm Freude. Das macht ihm Freude, dass Gott geehrt wird. Dass Menschen, die Christen gesehen haben und erkannt haben, da wohnt und lebt Gott. Und das bringt Ehre zu Gott. Und als ich so diese ersten zwei Verse gelesen habe, habe ich mir selber die Frage gestellt, was würde Gott ehren in meinem Leben? Anders vielleicht gefragt, wenn die Menschen mein Leben sehen, würden sie Dinge sofort erkennen, die Gott Ehre bringt? Der Apostel Paulus sagt, das Wort Gottes, das kraftvoll ist, wirkt unter euch. Und im Neuen Testament sehen wir, dass das Wort, das Evangelium, das, was Jesus gesprochen hat, aber auch das, was Jesus aus dem Alten Testament zitiert hat, als das Wort Gottes. Und heute würden wir sagen, die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Und die jungen Christen in Thessalonica haben das Wort Gottes fest aufgenommen und in ihren Herzen kraftvoll wirken lassen. Das heißt, das Wort, das geschriebene Wort Gottes, nahm Raum in ihrer Mitte und das Wort wirkte unter ihnen. Weil es kraftvoll ist, weil es lebendig ist, weil Gott durch sein Wort gesprochen hat. Und dies brachte sie in eine Situation, wo die jüdischen Christen in Jerusalem durch andere Juden verfolgt wurden. So wurden die nicht-jüdischen Christen auch in Thessalonica durch die Landsleute verfolgt. Und wer von uns würde sagen, ich freue mich auf Verfolgung? Verfolgung ist doch in der Regel Entmutigung. Es ist doch irgendwo, wo man Einschränkungen hat, wo man nicht mehr frei sein Glauben bekennen kann und schon gar nicht das Wort Gottes frei verkündigen kann. Weil man nicht gern gesehen ist. Aber ich denke, verfolgt wird man auch manchmal in den eigenen Reihen. Wenn wir sozusagen, wenn andere Leute anderen den Erfolg nicht gönnen. Oder wenn Menschen sich für Christus eintreten, kann es sein, dass sie auf Widerstand stoßen, wie Ablehnung, Spott. Freunde oder Nachbarn, Familienangehörigen werden sagen, was? Du glaubst, du gehst dort zur Kirche? Mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Oder wie Paulus es sagt, selbst aus den eigenen Reihen wird es Verfolgung geben, weil Menschen es den anderen nicht gönnen. Weil Christen es den anderen nicht gönnen im Glauben, wenn sie wachsen, wenn sie vielleicht erfolgreich sind. Das Problem war damals, dass die Juden die Liebe Gottes ausschließlich für sich in Anspruch nahmen als erwähltes Volk und sie sagten, so, wir sind was Besonderes und die anderen um uns herum brauchen es nicht hören. Und so haben sie versucht, Paulus Steine in den Weg zu legen, damit die Heiden das Evangelium nicht hören oder nicht daran glauben können. An jeder Religion oder Glaubensgemeinschaft, da wo Menschen sozusagen sich isolieren oder trennen und sich für etwas Besonderes halten, für etwas besser halten, sollten wir wach werden. Denn dann haben sie die Botschaft Gottes nicht verstanden. Dann haben sie was grundsätzlich nicht verstanden und da ist was Grundsätzliches falsch. Wer Gott wirklich liebt, dessen Liebe äußert sich immer in die Liebe zu den Menschen. Da, wo ich keine Liebe für andere Menschen übrig habe, die Jesus nicht kennen und nicht um sie besorgt bin, da ist die Liebe Gottes nicht gegenwärtig. Da ist Jesus nicht unter uns, sagt Johannes in den Johannesbriefen. Paulus war darum besorgt, dass die Christen, die zum Glauben kamen, eine Grundlage haben im Glauben, dass sie verstehen, woran sie glauben und wovon sie sprechen. Und dies brachte Schwierigkeiten. Der zweite Aspekt, da habe ich auch ein Zitat mitgebracht von Oswald Chambers, und zwar möchte ich vorlesen: Glaube, der rettet. Das einzige Ziel unseres Lebens ist, dass wir Gottes Sohn erfahren machen. Und wenn wir das erreichen, verschwinden all unsere Ansprüche und Forderungen an Gott. Wir sind hier, um uns nach seinem Willen zu richten, damit er uns erreichen kann. Er will. Wenn wir das erkennen und umsetzen, gebraucht er uns als Brot und Wein und andere Nahrung und Stärkung zu geben. Wenn wir das verstehen, dass diese rettende Botschaft, das Wort Gottes, der einzige Weg ist, den Menschen in die Ewigkeit führt. So wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dieses Brot, als diese Wahrheit, als dieses Wort Gottes anderen weiterzugeben. Wir werden Probleme erfahren. Wir werden Schwierigkeiten erfahren. Und da heißt es, die Sünde der Juden und das Problem vieler Christen. In den Versen 15 bis 16 berichtet Paulus über die Problematik der Juden. Warum widersetzten sich so viele Juden dem Christentum? Nun, erstens, obwohl die Juden jüdische Religion von der römischen Regierung sozusagen gesetzlich zugelassen wurde, waren die Beziehungen zu der Regierung immer noch angespannt. Weil sie die Römer gehasst haben, weil die Römer hohe Steuer auferlegt haben und sie unter dieser Last des Steuerzahlens sozusagen fast zerbrochen sind. Und zu diesem Zeitpunkt wurde das Christentum als eine Sekte gesehen im Judentum. Und die Juden hatten Angst, dass wenn sie sich dem Evangelium öffnen würden, dass sie dadurch vielleicht gewisse Nachteile unter der Besatzung des Römischen Reichs haben würden. Ein zweiter Aspekt, die führenden Juden hielten Jesus für einen falschen Propheten und wollten eine Ausbreitung seiner Lehre verhindern. Und wir lesen hier, denn sie haben Jesus, den Herrn, getötet und auch die Propheten, bezeugt Paulus hier in diesem Text. Sie befürchteten, dass ihre eigene politische Position geschwächt werden könnte, falls sich viele Juden zum Christentum übertreten würde oder anschließen würden. Und viertens, sie waren stolz. Sie waren stolz auf ihren besonderen Status, das auserwählte Volk zu sein. Sie lehnten es ab, dass Nichtjuden vollwertige Mitglieder der christlichen oder jüdischen Gemeinschaft werden konnten. Das Problem mit der Beschneidung und so weiter und so fort. Das heißt, sie standen sich selber im Weg. Zusammenfassung war das Resultat, die Juden haben Jesus und die Propheten getötet. Als die Botschaft Gottes zu ihnen kam, haben sie sie abgewiesen. Die Juden haben die Christen verfolgt, sie bemühten sich nicht, Gott zu gefallen, sondern sie liefen dahin, ihre eigene Religion von Menschen erdacht und Regeln zu befolgen. Sie waren allen Menschen Feind, weil sie nur an ihre Rechte und Vorrechte dachten und die Verlorenheit anderer Menschen ihnen gleich war. Sie wollten die Liebe Gottes ausschließlich für sich selbst in Anspruch nehmen. Sie wollten nicht, dass die Heiden Teil haben an der Gnade Gottes. Und als ich so über dieses nachdachte, stellte ich mir selber die Frage, wie geht es uns als Christen eigentlich? Wie viele Christen geht es so, sie sind froh, gerettet zu werden oder gerettet zu sein? Sie schätzen sich sehr als Christen, sie fühlen sich wohl in den Gemeinden, sie fühlen sich dankbar, dass sie das ewige Leben haben. Aber sie scheren sich einen Dreck um die Menschen, welche um sie herum verloren gehen. Und manchmal sind sie sogar ein Hindernis. Ein Hindernis, damit andere in das Reich Gottes kommen. Weil sie so sehr um ihr eigenes Wohlbemühen oder um Wohlergehen bemüht sind, und andere sozusagen im Weg stehen oder Stolpersteine im Weg stellen, damit sie Jesus nicht kennenlernen. Und darauf weist Paulus die Gemeinde in Thessaloniki hin und sagt, schaut euch an. Die Juden haben Jesus getötet und die Propheten. Sie haben jetzt haben sie uns verfolgt und vertrieben. Sie leben nicht, wie Gott es will, weil Gott war darum bemüht oder Gottes Anliegen war es, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und so versuchen sie uns, sie zu verhindern, dass wir die Botschaft zu den anderen Völkern bringen. Das heißt, sie haben alles Mögliche in Gang gesetzt, nur damit andere es nicht hören. Paul Wehrisch, ein Freund, der vor einigen Jahren mal hier war und auch eine Gemeindefreizeit oder eigentlich zwei gemacht hat, ein älterer Herr, der 50 Jahre Pastor war und mich als jungen Kerl sozusagen vor 20 Jahren betreut oder gementort hat. Er kam aus der Pfingstbewegung und war Missionar in Europa, und, obwohl er Kanadier war. Und er sagte, Andreas, ich möchte dir eins mitgeben auf dem Weg. Du stehst am Anfang deines Dienstes und ich wünsche dir, dass vieles, was wir durchgesprochen haben, ich war öfter mal für ein Wochenende bei ihm. Wir haben über viele Bibelstellen diskutiert und gesprochen und gebetet miteinander, und er hat mir viele Tipps und Ratschläge gegeben. Und er sagte eines Tages, Andreas, den größten Widerstand wirst du aus den eigenen Reihen erfahren. Sei darauf gefasst, dass die Leute, die an Christus glauben, dir das Leben schwer machen werden. Wenn ich hier in der Thessalonicher schaue, waren es auch welche, die aus den eigenen Reihen der Gemeinde das Leben schwer gemacht haben. Damit sozusagen haben sie gehindert oder verhindert, dass das Evangelium verbreitet wird. Wer Gott wirklich liebt, dessen Liebe äußert sich in der Liebe zu den Menschen. Weit davon entfernt, allein Vorrechte des gerettet zu sein genießen zu wollen. Wer Gott wirklich liebt, dessen Liebe äußert sich in der Liebe zu den Mitmenschen. Damit auch sie die frohe Botschaft hören. Damit auch sie errettet werden. Und dann kommt Paulus hier zu dem Schluss und sagt in dem Vers, in den Versen 17 und folgende, unsere Ehre und unsere Freude. Einfach der Bericht über die Gemeinde und er sagt, liebe Freunde, wir waren für eine Weile von euch getrennt. Doch nur räumlich, denn mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Paulus betete für die Gläubigen in Thessalonich. Paulus war darum bemüht, dass sie im Glauben wachsen. Paulus war darum bedacht, dass sie den Glauben weitergeben. Und er wäre so gerne zu ihnen gekommen. Und er sagt, nein, es war uns nicht möglich. Satan hat es uns sozusagen den Weg versperrt. Viele heutzutage glauben nicht mehr an die Kraft der Finsternis. Sie glauben noch an einen Gott, aber sie glauben nicht, dass Satan real ist und dass Satan heute am Werk ist. Ich denke, wir müssen im Kopf behalten, wenn es eine Macht des Gutens und des Lichts gibt, dann gibt es auch eine Macht des Bösen und der Finsternis. Und Satan wird auch in unserem Leben und im Leben der Gemeinde alles Mögliche unternehmen, um Stolpersteine in den Weg zu stellen, um das Leben uns schwer zu machen. Und so wirft auch Satan jeden Christen Hindernisse in den Weg. Und es liegt an uns, ob wir sie überwinden, ob wir uns an die Kraft Gottes klammern, ob wir ins Gebet gehen, ob wir uns an das Wort Gottes wenden und aus dem Wort Gottes Kraft schöpfen. Die eigentliche Belohnung für den Dienst von Paulus lag nicht im Ruhm, in der Anerkennung oder im Geld, sondern in den neu bekehrten Christen, deren Leben Gott durch die Predigt der gute Botschaft verwandelt hat. Und das, sagt Paulus, ist das Schönste. Zu sehen, andere kommen zum Glauben. Und das freut mich am meisten. Und das ehrt Gott. Und darin liegt der ganze Lohn. Nicht im Ruhm, in der Anerkennung, so wie er in den ersten Teil des Kapitels sprach, dass man nicht den Menschen nach dem Mund redet und nicht versucht, Täuschungen einzubringen bei der Verkündigung und dass die Verkündigung ja aus dem Herzen kommen soll und dass man es prüft, was man verkündigt. Für Paulus war das die große Freude, zu sehen, dass Gläubige im Glauben wachsen und andere wiederum zum Glauben führen. Der einzige Preis im Leben, der für Paulus zählte, war das Wohlergehen der von ihm bekehrten Christen. Und Johannes sagt in den dritten Brief, in Kapitel 4, ich habe keine größere Freude als die, dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Auch Johannes kannte keine größere Freude, als zu sehen, dass die Neubekehrten im Glauben, in der Kraft Gottes, ja, vorwärts gehen. Welchen Dienst Gott dir auch immer anvertraut hat, ich möchte dir mitgeben, die höchste Belohnung und Freude sollte die Menschen sein, die zum Glauben an Christus kommen und in ihm wachsen. Alles andere ist vergänglich. Nur das hat Ewigkeitswert. Wenn wir sehen, dass andere zum Glauben kommen oder wenn wir andere zum Glauben führen und sie im Glauben wachsen. Es ist nicht der Ruhm, nicht das Klatschen der Leute oder bejubeln zu werden, was Ewigkeitswert hat, sondern die Menschen, welche in der Ewigkeit kommen und gerettet werden. Amen.